Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus, 7. Kapitel, 24. bis 29. Vers. Ein jeder, der diese meine Worte hört und nach ihnen tut, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Der Regen strömte nieder, die Fluten kamen und die Stürme brausten und tobten um das Haus, doch es fiel nicht ein, denn es stand auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht nach ihnen tut, gleicht einem törichten Manne, der sein Haus auf Sand baute. Der Regen strömte nieder, die Fluten kamen und die Stürme brausten und tobten um das Haus. Da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es geschah, als Jesus mit diesen Reden geendet hatte, waren die Scharen außer sich über seine Lehre. Denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Soweit die heiligen Worte. Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, Brüder und Schwestern. Das Bild vom Hausbau, das Jesus soeben zeichnete, erinnert an den Propheten Ezechiel, im 13. Kapitel niedergeschrieben, und wir erfahren wieder einmal, wie stark Jesus in den Gedanken des Alten Testamentes beheimatet ist. Dort lesen wir: So wird denn meine Hand über die Propheten kommen, die leeren Dunst schauen und Erlogenes weissagen. Dann werden sie erkennen, dass ich der allmächtige Herr bin, deshalb, weil sie mein Volk in die Irre führen, indem sie Heil verkünden, wo doch kein Heil ist. Und wenn das Volk eine Wand baut, diese mit Tünche überstreichen. Sprich zu den Tünchmeistern, die Wand wird einfallen. Ein Regenguss wird kommen, große Hagelkörner werden fallen und ein Sturmwind wird losbrechen. Wenn dann die Wand eingefallen ist, wird man dann nicht zu euch sagen, wo ist denn die Tünche, die ihr darüber gestrichen habt? Niemand wird sich bei den einfachen Wohnhäusern in Palästina um komplizierte Fundamentierungsarbeiten bemühen. Der kluge Mann baut einfach sein Haus auf Fels, der Tor auf angeschwemmten Sand. Wenn dann im Winter der palästinensischen Regenzeit Platzregen, Überschwemmungen und Stürme kommen, dann wird sich zeigen, wer recht gebaut hat. Es ist nicht ausgesagt in diesen Worten Jesu, ob mit dem Platzregen, mit den Stürmen, die Stürme des Lebens gemeint sind oder vielleicht der Gerichtstag. Und wir hätten eher Anlass, bei dem eschatologischen Gedanken, den Gedanken auf den letzten Tag hin anzunehmen, dass Jesus wohl das Gericht gemeint hat. Dann würden wir verstehen, dass Bestand haben und das Zusammenstürzen als das Bestehen oder das Nichtbestehen im Gericht. Aufnahme in das Reich der Himmel oder die Verwerfung. Das bloße Wissen um die Forderungen Jesu genügt nicht, sie müssen von den Menschen verwirklicht werden. In der energischen Einschärfung dieser Tatsache steht Jesus wiederum neben dem Schluss des mosaischen Gesetzes, wie wir es eben in der Lesung vernahmen, im 5. Buch Moses im 30. Kapitel. Ich nenne noch einmal einige Verse. Siehe, heute lege ich dir Leben und Glück, Tod und Unglück vor. Was ich dir heute befehle, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebest, auf seinen Wegen wandelst und seine Gebote, Satzungen und Anordnungen befolgst. Ich rufe heute Himmel und Erde gegen euch als Zeugen an. Leben und Tod, Segen und Fluch habe ich dir vorgelegt. So wähle denn das Leben, damit du am Leben bleibst. Liebe den Herrn deinen Gott, gehorche ihm und sei ihm treu ergeben. Denn davon hängt dein Leben und die lange Dauer deiner Tage ab, die du in dem Lande zubringen wirst, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Ähnliche Worte finden wir auch bei den Gelehrten, den Rabbinen. Wer der Tora gehorcht, wer sie kennt, der gleicht einem Manne, der sein Haus auf solides Fundament gebaut hat. Aber die Rabbinen wollten ja nur Ausleger und Verkünder des mosaischen Gesetzes sein. Jesus aber stellt sein Wort dem des Moses entgegen. Ich aber sage euch, und er beansprucht für seine Lehre die volle Autorität, denn er ist der endgültige Offenbarer des Willens Gottes. Die Worte, als Jesus mit seinen Reden geendet hatte, waren die Leute außer sich über seine Lehre. Wiederholt Matthäus in seinem Evangelium viermal, immer als Abschluss einer längeren Rede Jesu und zum Übergang in die folgende Erzählung. Im Übrigen stammen diese Worte aus dem Markus-Evangelium 1,22. Da heißt es von Jesus nach seiner ersten Synagogenpredigt in Kapharnaum, da waren sie betroffen über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Dieser Eindruck auf die Zuhörer in Kapharnaum passt vorzüglich zu dem Eindruck der Bergpredigt, wie Matthäus sie zusammengestellt hat. Was den Worten Jesu das besondere Gewicht verleiht, ist nicht allein der Inhalt seiner Lehre, sondern seine Persönlichkeit, der für das, was er sagt, absolute Autorität beansprucht. Wie wir das Wort kennen, Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werde nicht vergehen. Der Eindruck, den die Reden Jesu bei den ersten Zuhörern hinterließen, der gilt auch für die späteren Generationen und auch für die heutige Generation. Wenn man die Bergpredigt konfrontiert mit der Wirklichkeit des Lebens, und zwar nicht nur mit der weltlichen Welt, sondern auch mit dem Christentum der Christenheit, dann wird die ganze Problematik offenbar. Dann stellt sich nämlich die Frage, ob ein Christentum im Sinne der Bergpredigt überhaupt möglich ist, oder ob das hier schon einmal zitierte Wort des bedeutenden evangelischen Theologen Rudolf Bultmann gilt. Die Bergpredigt, so schreibt er, fordert Unmögliches, und sie zur Norm des innerweltlichen Handels machen, bedeutet deshalb nicht nur etwas Aussichtsloses zu tun, sondern ihren Charakter als Skandalon, als Ärgernis verkennen. Aus dem niederschmetternden Eindruck, den die Bergpredigt zu allen Zeiten auf die Menschen machte, werden die Bemühungen verständlich, sich ihrer Verbindlichkeit zu entziehen. Man hat sie überhaupt bestritten oder ihre Anwendbarkeit auf einen kleinen Kreis von Menschen, etwa die Apostel zur Zeit ihrer Missionstätigkeit beschränkt oder auf einen bestimmten Stand von Vollkommenen in der Kirche, etwa den Mönchen oder den Charismatikern, während die in der Welt lebenden einfachen Christen nur an die 10 Gebote, also an das Alte Testament gebunden seien. Alle diese Deutungen gehen fehl und finden keine Grundlage im Evangelium. Im Gegenteil, sie setzen sich in Widerspruch zum Evangelium. Die Bergpredigt nennt für alle Menschen die Bedingungen für die Teilnahme an der Gottesherrschaft. Und sie muss darum, wohl oder übel, allgemeine Gültigkeit beanspruchen. Auch der Einwand, den der verstorbene Albert Schweitzer machte, gilt nicht. Die Forderungen der Bergpredigt seien für eine Generation bestimmt gewesen, die auf das nahe Weltende gewartet hätte und die so unter dem Anbruch der Gottesherrschaft und der Hoffnung darauf gestanden hätten, dass sie sich von aller Kultur losgerissen hätten. Weil sich aber das nahe Weltende und die Wiederkunft des Herrn als ein Irrtum erwiesen hätte, könne auch die Bergpredigt keine allgemeine Gültigkeit beanspruchen. Andere sagen, Jesus fordere in der Bergpredigt bewusst Unmögliches. Sie solle die Menschen in Verzweiflung stürzen und sie dadurch reif machen für den Weg des reinen Glaubens und für das Vertrauen allein auf Gottes Erbarmen, das nur helfen könne. Noch andere sagen, die Bergpredigt sei eine reine Gesinnungsethik. Sie müsse sich den jeweiligen Verhältnissen anpassen, in denen der Christ in der Welt stehe, und würde sich darum auch in anderer Weise bemerkbar machen. Nicht das buchstäbliche Tun sei das Wesentliche, sondern die innere reine Gesinnung. Sicher, das haben wir immer wieder gehört, legt Jesus größten Wert auf die innere Gesinnung im Gegensatz zu dem Judentum, das die äußeren Werke überbetonte. Jesus verkündet aber nicht wieder eine Summe von Einzelgeboten, auch nicht ein Mehr an guten und ein weniger an schlechten Werken, sondern er verkündet den radikalen Gehorsam gegen Gottes Willen. Im Ausdruck sind manche der Forderungen Jesu übertreibend, aber das gehört ja mit zum Stil des orientalischen Spruches. Wenn auch hier nicht auf eine mechanisch buchstäbliche Erfüllung dieser Sprüche, etwa von dem Augenausreißen, beharrt werden kann, dann ist mit dem Spruch nicht gemeint, dass er gar nicht gelte oder dass er etwa zurückzudrängen wäre auf ein Niveau bürgerlicher Moral, etwa in dem Sinne, wie es heute vielfach gesagt wird, vielleicht sogar mit dem Evangelium im Hintergrunde, seid nett zueinander. Im Gegenteil, extreme Formulierungen haben hier den Zweck, den Ernst der gemeinten Sache eindringlich vor Augen zu führen und ins Bewusstsein zu rufen. Man hat gegen die Bergpredigt eingewendet, sie fordere die Weltverneinung und hindere den kulturellen Fortschritt. Zu heute wichtigen Dingen wie Beruf, Familie, Volk, Rechtsstaat, Geld, Kapital, Technik, Kunst und Wissenschaft nehme sie keine Stellung. Aber Jesus will kein politisches Programm verkünden. Jesus will weder eine Sozial- noch eine Wirtschaftslehre entwickeln. Er hat keine Stellung genommen zu den Fragen des Krieges, etwa der Sklaverei oder der Staatsform. Seine scharfen Worte gegen den Reichtum und gegen die Reichen sind nicht primär sozial oder volkswirtschaftlich erfunden und begründet, sondern rein religiös motiviert. Der ungerechte Mammon, das schmutzige Geld, ist eine überaus große Gefahr für das Heil. Und die einzige Bitte, die Jesus uns sprechen lässt, im Vater unser in Hinsicht auf materielle Dinge, ist die Bitte um das Brot für morgen. Denn ohne diese Existenz könnten wir Menschen ja nicht existieren und unser Heil wirken. Mit dem Kommen Jesu hat die Endzeit begonnen. Die Herrschaft Gottes ist, wenn auch verhüllt, Gegenwart geworden. Noch besteht daneben das Böse und die Macht dieser Welt. Nur gläubige Menschen aber erkennen in ihr das schon vorhandene Gottesreich. Für sie beginnt, für diese Menschen, wenn sie den Ruf der Bergpredigt hören, bereits das neue Leben. Ihnen gelten die Gebote der Bergpredigt. Und sie werden ihnen, nachdem sie sie im Glauben angenommen haben, im Wissen um die bereits begonnene Gottesherrschaft, der sie zugehören, ein sanftes Joch und eine leichte Bürde sein. Denn sie haben ja die nur relative Bedeutsamkeit aller geschaffenen Dinge erkannt. Ihre Unvollendbarkeit, ihre Vorläufigkeit. Und deshalb sind diese geschaffenen Dinge diesen, die im Glauben sich zu Jesus nahen, zu wenig. Sie wollen mehr in Hinsicht auf ihre Heilung und ihre Heiligung. Für sie, für diese Menschen, die Gläubigen, die guten Willens sind, ist die Bergpredigt eine immer neue Aufgabe. Und wenn sie faktisch auch immer wieder an ihr scheitern, sie beginnen immer von Neuem, sie ernst zu nehmen und ihr Leben nach ihr auszurichten. Für diejenigen aber, die sich selbst und die Dinge um sich, die Vergänglichen, absolut setzen, die also in innerweltlichen Maßstäben denken und danach handeln, ist die Bergpredigt eine unerträgliche Belastung und ein nicht auszuräumendes Ärgernis. In der Bergpredigt wird der Totalitätsanspruch Gottes auf den Menschen sichtbar. Vor ihm muss das Wichtignehmen der eigenen Person, der verborgene Totalitätsanspruch des Einzelnen auf sich selbst allerdings kapitulieren. So hat es Bruder Klaus von Flüe gebetet. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Ein solches Gebet kann niemand unbekehrt nachschwätzen. Vor dieses Gebet gehört der Wille, den Willen Gottes, wie ihn Jesus verkündet, anzunehmen. Vielleicht steht dann ein solches Gebet nicht am Anfang, vielleicht erst in der Mitte, vielleicht auch erst am Ende eines Lebens. Wir sind, meine andächtigen Christen, am Schluss der Bergpredigt angekommen. An 34 Sonntagen, angefangen am 27. Juni vorigen Jahres, haben wir versucht, Jesu gute Botschaft, wie der Evangelist sie in der Bergpredigt zusammengestellt hat, zu begreifen. Wir haben versucht, die Bergpredigt zu verstehen und trotz aller Schockierung nicht mit einer Handbewegung beiseite zu tun, sondern uns immer wieder ihr zu öffnen, den Versuch zu machen. Der Eindruck, den die Bergpredigt damals machte bei den ersten Zuhörern, gilt auch für die späteren Generationen, auch für uns in einer weltlichen Welt. Die Scharen waren außer sich über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat. Die Frage ist nur für uns: Anerkennen wir diese Vollmacht des Herrn und ziehen wir die Konsequenzen daraus, oder verweigern wir sie ihm? Amen.